Ich bitte Sie bitte, Platz zu nehmen und ruhig zu werden, damit wir mit dem Vorspiel starten können. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte Sie mit dem Wochenspruch für die kommende Woche begrüßen. Der steht in 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich wünsche uns für die kommende Woche, dass wir diese große Barmherzigkeit immer wieder spüren können und dass wir uns immer an diese lebendige Hoffnung erinnern können und diese ebenfalls spüren können. Ganz besonders begrüße ich heute Morgen die Familie von Jonas Glänzer und die Verwandte und Freunde, denn er wird heute hier im Gottesdienst getauft. Predigen wird Simon Schupetta. Und jetzt hätte ich noch eine Frage, nämlich ob einer heute Morgen an diesem Sonntag Geburtstag hat. So möge er sich jetzt bitte melden. Das ist nicht der Fall. Dann starten wir mit dem ersten Lied, Jesus berühre mich.
Ich lese aus der Lutherbibel den Psalm 37. Befiehle den Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und wartet auf ihn. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bleib fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Der Herr hilft den Gerechten, er ist ihr Stärke in der Not. Wir beten weiter. Vater, wir sind heute Morgen hier, um mit dir Gottesdienst zu feiern. Deshalb wollen wir dir alles hinlegen, was uns beschäftigt. Wir kommen aus einer Woche mit vielen schönen Ereignissen, aber auch schlechten. Dabei haben wir gemerkt, dass wir nicht immer auf dich und dein Wort gehört haben. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Jedes Jahr machst du uns gerade in dieser Zeit deutlich, dass du den Tod besiegt hast, um uns zu befreien. Ja, Vater, du bist unser Zufluchtsort. Zu dir können wir kommen und Ruhe finden. Zeige uns eine Spur von deiner vollkommenen Herrlichkeit. Denn du bist bei jedem Einzelnen von uns, um uns den Weg zu weisen. Du weißt, was uns in der vergangenen Woche berührt, verletzt oder bewegt hat. Wir möchten dir in der Stille unsere Sorgen und Gedanken bringen, all das, was uns von dir trennt. Wir bitten dich, Kyrie eleison. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott in der Höhe.
Wir feiern heute wieder Taufe. Und das ist etwas ganz Tolles, weil das ja heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dass Eltern ihr Kind taufen lassen, dass Menschen die Taufe erbitten. Und wir feiern heute Taufe inmitten der Gemeinde. Und damit nehmen wir den Jonas Glänzer, der ist sogar noch wach, ja, heute in unsere Gemeinde auf. In der Taufe, da reicht uns Gott seine Hand. Und die ausgestreckte Hand Gottes, die in der Taufe symbolisiert wird, verdeutlicht den Wunsch Gottes, mit uns in einer Beziehung leben zu wollen. Das ist das große Angebot, das Gott uns in der Taufe macht. Ja, das große Ja Gottes steht über unserem Leben, aber es wartet eben auch darauf, dass wir Ja sagen, dass wir diese ausgestreckte Hand Gottes ergreifen. Für Jonas wird sich diese Frage im Leben auch stellen. Und es ist heute unser Wunsch, ja, unser Gebet, dass er eines Tages im Glauben Ja zu Jesus sagt, wie Gott schon heute Ja zu ihm sagt. Und solange, bis er das selber sagen kann, da hat er Eltern und Paten, ja, die ihn im christlichen Glauben erziehen möchten. Denn noch kann sich ja der Jonas nicht zu Jesus Christus bekennen. Und bis Jonas selbst einmal Ja sagt, übernehmt ihr stellvertretend diese Verantwortung. Und für uns als Gemeinde, die wir schon getauft sind, ist die Taufe von Jonas zugleich eine Frage an uns, was aus der Einladung Gottes, die er zu uns gesprochen hat, zu seinem Ja, zu uns in unserem Leben geworden ist. Und wenn wir Menschen taufen, dann tun wir das nicht, weil wir das uns nicht besser erklären können, sondern wir machen das, weil Jesus Christus uns das aufgetragen hat. Und so lese ich die Worte, die Jesus gesprochen hat und womit er uns aufgetragen hat zu taufen, aus Matthäus 28. Jesus trat zu seinen Jüngern und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir wollen nun gemeinsam mit der weltweiten Christenheit unseren Glauben bekennen. Und ich bitte Sie dazu, wenn es möglich ist, aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen. Und jetzt habe ich gesehen, tatsächlich in der Zeit, wo ich geredet habe, ist der kleine Jonas eingeschlafen. Ja? Ist das nicht wunderbar? Wenn der Pfarrer spricht, schlafen die Kinder. Wunderbar. Und euch bitte ich, die Familie Glänzer und die Paten nach vorne zu kommen, mit dem Jonas. Hoffentlich wird er wach. Und schreit nicht. Ja, Jonas, jetzt guck mal hier, das ist deine Gemeinde, in die wir dich taufen lassen. Die ist ganz nett. Und bevor wir jetzt zur Taufhandlung kommen, frage ich nun euch als Familie und als Paten, stellvertretend für Jonas, wollt ihr, dass Jonas auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet bitte ja. Es war ein Ja. Und des Weiteren frage ich euch nun, vor Gott und vor dieser Gemeinde hier, versprecht ihr nach bestem Vermögen, das Kind im christlichen Glauben zu erziehen, Jonas in Wort und Tat vorzuleben, was es heißt, ein Leben im Vertrauen auf Jesus Christus zu führen? So antwortet bitte ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Wunderbar. Dann hören wir nun den Taufvers, auf den der Jonas getauft wird.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur Taufe.
Was kommt?
Jonas Glänzer, so taufe ich dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr segne und behüte dich. Er schenke, dass dein Leben gelingt und Jesus eines Tages der gute Hirte deiner Seele wird. So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das ist ganz toll gemacht. Und er ist wieder eingeschlafen.
Und als Zeichen dafür, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist und auch Licht in deinem Leben sein möchte, zünden wir die Taufkerze an. Und das darfst du machen, Nadine. Oder, nee, der Pate. Der Onkel. Anders. Ja, Jonas, das ist jetzt deine Gemeinde und die heißt dich jetzt mit großem Applaus willkommen. Und während wir jetzt die erste Strophe von Vergiss es nie singen, werde ich noch die Eltern und Paten segnen. Am 9. April und am 16. April, also in den letzten zwei Sonntagen, haben wir gesammelt und es gibt einen Gesamtbetrag, den wir gesammelt haben an den Sonntagen, der beträgt 1630,05 €. Das ist super, vielen lieben Dank dafür. Und auch heute wollen wir sammeln. Und es ist so, dass wir jetzt gleich während des folgenden Liedes für einen Zweck sammeln, der sich letzte Woche ganz spontan ergeben hat. Und zwar ist es ja so, dass wir nicht überall auf der Welt Gottesdienst feiern können, wie wir das hier tun dürfen. In Freiheit, wo wir sonntags morgens aufstehen und einfach zum Gottesdienst kommen und alles ist gut. Sondern es gibt Länder in der Welt, wo das einfach nicht der Fall ist. Nach dem Hilfswerk Open Doors gibt es 200 Millionen Christen weltweit, die aufgrund ihres Glaubens unterdrückt und verfolgt werden. Und zu einem bestimmten Land habe ich Kontakte, das ist das Land Pakistan. Das ist ziemlich weit oben in diesem Verfolgungsindex, sogar noch vor Syrien. Und da gibt es eine Familie, die macht sich immer wieder stark. Das sind Christen für andere Christen, die inhaftiert worden sind, für Menschen, die ganz, ganz stark bedrängt werden und versuchen, sie aus dem Gefängnis freizubekommen und haben selber eine ganz tolle christliche Arbeit. Und in der letzten Woche Dienstag sind sie in der Nacht- und Nebelaktion verhaftet worden. Mit dem schwachsinnigen Vorwurf, so sage ich es mal, Kidnapping, der aber ganz clever gewählt ist, weil wenn dieser Vorwurf geprüft wird, kann das bis zu 10 Jahre dauern und so lange kann man keine Kaution stellen. Und eigentlich wollten wir dafür sammeln, dass die sich einen Anwalt leisten können, weil die haben nicht besonders viel Geld und die beiden, die verhaftet worden sind, die haben sich immer um alle anderen gekümmert und konnten sich wenig um sich selber kümmern. Doch das Wunder ist, die sind tatsächlich freigekommen wieder. Das ist unfassbar toll und trotzdem haben wir uns entschlossen, dafür für dieses Ehepaar, die eine ganz tolle und wichtige Arbeit macht, zu sammeln, weil nur weil Gott Wunder tut, heißt es ja nicht, dass wir unsere Portemonnaies zulassen dürfen. Ja? Und deswegen wollen wir heute sammeln für die verfolgten Christen, ganz besonders für dieses Ehepaar in Pakistan. Und manchmal geistert es ja so rum, sammeln wir eigentlich eine Kollekte oder ein Opfer? Ja, das ist nicht so ganz klar. Und ich glaube, ich möchte mal ein bisschen Klarheit helfen. Das ist nämlich in dieser Geschichte, wie in dieser Geschichte, wo das Huhn und das Schwein einen Spaziergang machen. Und dann kommen sie an einem Restaurant vorbei und dann steht dort, heute gibt es Rührei mit Speck. Und da sagt das Schwein, siehste, für dich ist es eine Kollekte, für mich ist es ein Opfer. Ja. Genauso ist es auch bei uns. So wollen wir sammeln jetzt für die verfolgten Christen in Pakistan und nachher am Ausgang wollen wir sammeln für unser großartiges KOM-Projekt. Da, wo sich Dorothee, wo ist sie? Draußen, super. Wo sich Dorothee mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ganz stark engagiert und wo wir ja auch von profitieren, nämlich von den Flüchtlingen hier bei uns im Stadtteil. Wir haben ja letzte Woche erst 2 getauft. Und die in Kontakt zu bringen mit Menschen, die hier schon länger wohnen, das ist die Aufgabe des KOM-Projektes und dafür sammeln wir nachher am Ausgang. Jetzt für verfolgte Christen in Pakistan und nachher am Ausgang für das KOM-Projekt. Vielen Dank für das, was Sie geben. Der Osterglaube verändert. Das hatten wir letzte Woche schon. Denn seit Ostern, da leben wir nicht mehr im Schauen, sondern im Glauben. Da ist Jesus eben nicht mehr der, den wir anrühren können, der irgendwie greifbar ist, sondern der im Vertrauen, auf unser Vertrauen baut und zu dem wir eine Vertrauensbeziehung haben. Und dann ist doch die spannende Frage, wenn Jesus der ist, den wir nicht mehr sehen, aber dem wir vertrauen sollen, wie führt uns Gott eigentlich durch dieses Leben? Die spannende Frage oder das spannende Thema, dem wir uns heute und in den nächsten Wochen widmen wollen, ist, wie führt Gott eigentlich oder Gottes Führung besser gesagt? Es ist ein Thema, das mich persönlich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat, sehr begeistert hat. Und ich bin irgendwie immer wieder zu einem Text dabei gekommen, den ich heute mit Ihnen teilen möchte. Der steht in Apostelgeschichte 16, die Verse 1 bis 10. Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonien nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden, denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. In allen Städten, durch die sie kamen, teilten Paulus und seine Begleiter den Christen die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten von Jerusalem gefasst hatten, und forderten sie auf, diese Anordnung zu befolgen. Dies führte dazu, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehörte. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, nach Mysien, bis sie an die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Führung Gottes, das ist heute mein Thema und es geht einmal um die Voraussetzung dazu, dann was passiert, wenn Gott nicht spricht, was passiert, wenn es Hindernisse gibt und was ist, wenn Gott eigentlich spricht. Es gibt, wenn man über das Thema Führung Gottes nachdenkt, da kam mir direkt ein Gedanke, was total elementar ist, was ganz, ganz wichtig ist und spannend ist, dieses Wort wird explizit in diesem Text gar nicht genannt. Das ist das Gebet. Wenn es um das Thema Führung Gottes geht, ist es doch ein großes Thema, wo es um Gebet gehen soll. Es wird hier nicht ausdrücklich genannt. Jetzt gibt es einige Theologen, die sagen, wenn etwas nicht ausdrücklich in einem Text genannt wird, dann fand das auch nicht statt oder der Autor weiß nichts davon, dann ist das auf jeden Fall nicht da. Ich halte das für ein bisschen kurzsichtig. In dem Text steht zum Beispiel ja auch nicht, dass Paulus angezogen war. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Paulus das alles irgendwie nackt gemacht hat. Das wäre ein bisschen zu weit gedacht. Warum? Weil es doch eigentlich selbstverständlich ist, dass man angezogen ist. Und genauso wird hier das Wort Gebet nicht erwähnt oder das Beten nicht erwähnt, weil es selbstverständlich ist. Wenn man mit Gott unterwegs ist, sich seiner Führung aussetzt, dass man das in einer Gebetshaltung tut. Und deswegen benutzt Lukas hier auch so Worte wie der Heilige Geist hinderte oder der Geist Jesu hinderte, weil das Ganze ein hochgeistlicher Prozess ist. Paulus an sich, der war eigentlich schon ein großer Stratege. Wenn der so auf Reisen ging, wenn der so überlegte, wie der sich einsetzen sollte für Gott und für sein Reich, als er seine Missionsreisen plante, dann machte der das nicht unüberlegt. Dann überlegte der sich genau, wo kann ich hingehen, wo ist ein guter Ort, wo kann ich eine Gemeinde gründen, die nachher ihr Umfeld erreicht, wie mache ich das am besten, welche Leute spreche ich an und so weiter und so fort. Aber Paulus, der war eben auch ein großer Beter. Er war ein Beter und er erwog seine Pläne nicht nur mit sich selbst, nicht nur mit seinen Mitarbeitern, sondern zuallererst mit Gott. Und wenn es passierte, dass seine Pläne so gingen und Gottes Pläne so gingen, dann war er jemand, der nicht irgendwie versuchte, einen Kompromiss zu finden, so wie wir das ja oft ganz gerne versuchen, sondern er war jemand, der gesagt hat, okay, letztendlich habe ich damals gesagt, Gott, es ist dein Ding, für dich mache ich mich auf den Weg, du bist eigentlich der Herr und ich möchte dir dienen. Deswegen mache ich das, was du möchtest. Und wenn die Pläne auseinandergingen, dann ging er den Weg Gottes. Dann vertraute er sich Gott an, dann überließ er sich seiner Führung. Und wenn er betete, dann rechnete er damit, dass Gott spricht. Dann war das nicht nur einfach irgendwelche formulierten Sätze, die er sagte, sondern er war in der völligen Erwartung, dass Gott, der Allmächtige, antworten wird. Vielleicht nicht immer zu dem Zeitpunkt, den er sich überlegte, vielleicht nicht immer zu dem Zeitpunkt, den er gerne hätte oder wie er es gerne hätte, aber er wusste, Gott ist lebendig, Gott spricht, Gott handelt, Gott führt. Und wir tun gut daran, wenn wir beten, auch in dieser Erwartungshaltung zu beten, dass Gott, der Allmächtige, uns führt und leitet. Das ist die ultimative Voraussetzung. Ein Freund von mir sagte einmal, Simon, wenn wir nicht mehr glauben, dass Gott uns führt und leitet, dann können wir das Christsein eigentlich gleich sein lassen. Ein harter Satz, aber ein Satz, den ich immer mehr teile, seitdem ich ihn mal gehört habe, weil darum geht's doch. Das ist das Abenteuer Christsein. Gott erleben und merken, wie er im Leben wirkt. Und daran können wir glauben, darauf sollten wir uns verlassen. Und wenn wir uns im Gebet ihm öffnen, dann merken wir, wie Gott spricht. Die Voraussetzung, das Gebet. Und was ist, wenn Gott nicht spricht? In dem Text geht Paulus auf Missionsreise. Er bricht wieder auf. Er war berufen worden in seiner Heimatgemeinde in Antiochia von Gott selbst, den Menschen das Evangelium zu bringen, die bis dahin noch gar nichts davon gehört haben. Und so machte er sich damals auf, er zog durch die Lande und er verkündigte das Evangelium von Jesus Christus. Und viele Menschen, die Jesus nicht kannten, die Gott nicht kannten, kamen zum Glauben. Und das brachte einige Herausforderungen mit sich, sowieso, weil das oftmals Menschen waren, die vorher keine Juden waren. Also bis dato war das so, dass die meisten Menschen Juden waren und dann in Jesus den Menschen sahen oder Gott sahen, der selbst am Werk war und all das erfüllte, was Gott selbst im Alten Testament sagte. Und durch Paulus und durch andere, auch durch Petrus, passierte es, dass nun immer mehr Menschen, die vorher keine Juden waren, zum Glauben kamen. Und so berief man den sogenannten Apostelkonvent ein. Da trafen sich alle Missionare, das ist sowas wie der Pfarrkonvent, nur da ging es immer um geistliche Themen. Ja, und die trafen sich und besprachen die Frage, was machen wir mit den Menschen, die vorher keine Juden waren. Und man entschied sich dazu, wer an Jesus Christus glaubt, ihm sein Leben anvertraut, das reicht. Kurze Zusammenfassung, kann man ein bisschen detaillierter nachlesen in Apostelgeschichte 15. Dann war das beendet. Und Paulus, der hatte nun kein neues, konkretes Reden Gottes. Keine Weisung. Kein Reden, das Gott sagte, tu dies, tu das. Und so machte Paulus sich auf wieder und klapperte die Gemeinden ab, wo er vorher war. Gott sprach nicht konkret, aber er sprach indirekt. Denn Paulus hatte eine Gewissheit. Er hatte die Gewissheit, dass das richtig ist, jetzt nicht nach Antiochia in die Heimatgemeinde zurückzukehren, da vielleicht eine Jungschar aufzubauen oder so. Nein, er wusste, es geht weiter in Richtung dieser Welt. Aber weil Gott nicht konkret sprach, tat er das, was Gott ihm schon anvertraut hatte. Wenn es kein neues Reden Gottes gibt, dann tun wir einfach das, was Gott uns schon anvertraut hat. Und das ist nicht nur okay, das ist nicht nur irgendwie akzeptabel. Nein, da liegt richtig Segen drauf. Denn wir sehen ja, was passiert. Paulus gewinnt neue Mitarbeiter, so den Timotheus. Ja, ein Mann, der was drauf hatte, der sich herausragte aus den anderen Brüdern, heißt es, aus den anderen Christen. Ein Mann, der gläubig stand, dem man Sachen anvertrauen konnte. Ja, und nicht nur das, er gewann nicht nur neue Mitarbeiter, Leute, die fähig waren, Leute, die eine Berufung hatten, Leidenschaft und Begabung hatten und ihren Glauben lebten und nicht nur irgendwie, um selber groß dazustehen, mitarbeiteten, sondern um Gott und sein Reich nach vorne zu bringen. Nein, das war nicht das Einzige, das wäre ja schon super. Nein, er schaffte es auch, die Gemeinden, die da waren, im Glauben zu stärken. Er schaffte es auch, die Christen, die es gab, tiefer an Jesus Christus heranzuführen. Die Gemeinden wuchsen im Glauben durch das, was Paulus sagte, durch das, was er mitteilte vom Apostelkonvent. Paulus schaffte es, die Christen näher an Christus heranzuführen, dass sie Christus ähnlicher wurden. Und das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir Gemeinden sind, wo man als Christ wirklich wächst. Wenn man da ist und 10 Jahre in eine Gemeinde geht, ist es eigentlich schade, wenn man immer noch die gleichen Fragen hat an Jesus Christus, die gleichen Herausforderungen hat, den gleichen Standpunkt des Glaubens teilt, wie damals, als man vor 10 Jahren in diese Gemeinde gekommen ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir im Glauben wachsen. Und Paulus verhalf dazu. Und nicht nur das, sondern es heißt täglich, wuchs die Zahl der Leute. Die Gemeinde, die wuchs nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ. Da gab es sowas wieder wie eine Erweckung. Leute kamen zum Glauben dazu. Wenn Gott nicht konkret spricht, machen wir das, was Gott uns anvertraut hat. Und da liegt Segen drauf und das ist wichtig. Und wenn wir sehen, was Paulus hier alles für eine Frucht trug, was das alles bewirkte, was er tat, ohne dass Gott konkret redete, also dass Mitarbeiter gewonnen wurden, Leute geistlich reifer wurden und neue zum Glauben kamen, da fragt man sich, wozu braucht es eigentlich noch ein konkretes Reden Gottes? Reicht es schon nicht aus, dass man den Job macht, den man immer macht? Warum nochmal neu nach der Führung Gottes fragen? Reicht es nicht, treu bei dem zu sein, was Gott einem anvertraut hat? Treu sein in den kleinen Dingen, darüber hat Rebecca Kerberger hier vor einigen Monaten gepredigt, über dieses schöne Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Reicht das nicht aus? In gewisser Weise ja. Wenn Gott nicht weiter konkret spricht, ja. Aber spannend ist, wenn wir immer nur das machen, was wir schon gemacht haben, und es immer nur so machen, wie wir es schon gemacht haben, dann bleibt der Osterglaube nicht bei uns selber. Aber so ganz großen Umkreis zieht er auch nicht, sondern er geht dann so in die Bereiche, die wir schon mal abgesteckt haben. So ein bisschen in so eine Erweiterung von uns selbst. In so ein bisschen in den Claim, den wir uns markiert haben. In den Bereich. Und wenn wir nur das machen, was wir schon immer gemacht haben, wenn wir es nur so machen, wie wir es schon immer gemacht haben, werden wir auch nur die Leute erreichen, die wir schon immer erreicht haben und werden sie nur so erreichen, wie wir sie schon immer erreicht haben. Aber der Osterglaube, er bleibt nicht bei sich selbst, er bleibt auch nicht in seiner erweiterten Situation, in seinem erweiterten Bereich, sondern es muss weitergehen. Der Heilige Geist drängt uns weiter in die Welt. Paulus hat irgendwann gemerkt, das, was ich mache, das ist gut und wichtig und schön. Aber es ist eben auch gut, es hat seine Zeit. Es hat seine Zeit und das reicht. Und deswegen macht er sich auf und tut als betender Mensch, ganz wichtig, das, was nahe liegt, weil Gott nicht konkret spricht. Wenn Gott spricht, er nicht spricht, tun wir das, was uns anvertraut ist und das Naheliegende. Und so geht er nach Westen, ganz naheliegend. Und was passiert? Er geht nach Westen, weil im Osten hatte er die alten Gemeinden abgeklappert, nach Asien und Gott gibt ein Nein. Es gibt ein Nein. Und Paulus merkt irgendwie, das sind nicht die Umstände, weil dann müsste man ja widerstehen. Das sind nicht irgendwelche Menschen, die mich einfach nur blockieren, nach dem Motto, wenn du etwas veränderst oder neu aufbrichst, ist es völlig normal, dass auch ein paar Menschen nicht damit einverstanden sind. dann muss man trotzdem treu seiner Linie bleiben. Nein, so ist Paulus nicht. Und Paulus weiß auch, es ist auch nicht der Teufel, der da irgendwie jetzt reinhaut und mich bedrängt, sondern dieses Nein, es kommt irgendwie von Gott. Und Paulus weiß, wenn ein Nein von Gott kommt, und das passiert manchmal, dann bin ich nicht Herr meiner eigenen Entschlüsse, dann drücke ich nicht mit Ellenbogen das durch, was ich mir vorgenommen habe, dann lasse ich mich drauf ein, was Gott sagt. Und er geht nicht nach Westen, nach Asia. Aber es gibt mal wieder keine positive Weisung. Mal wieder kein Regen Gottes, tu dies, tu das, sondern nur ein Nein, wie auch immer das aussah. Und Paulus geht los und er tut das Naheliegende, er geht nach Norden. Nach Westen darf er nicht, im Osten war er, im Süden ist das Meer. Ja, und was passiert? Wieder ein Nein. Und schließlich gibt es nur noch einen Weg, die Route nach Troas. Troja, diese große Stadt. Unfassbar, sagenumwogen. Es gibt einen tollen Film mit Brad Pitt über Troja, nur zu empfehlen. Da geht er hin, ans Meer im Nordwesten. Und dort ist er eigentlich am Ende. Dort hat er keine Chance mehr, dort weiß er nicht mehr, wo er hingehen kann. Er ist am Ende der Möglichkeiten. Und er hat nur eine Gewissheit darüber, wo er nicht hingehen soll, aber nicht, wo er hingehen kann. Gottes Führung führt uns manchmal ans Ende unserer Möglichkeiten. Da, wo es keine menschliche Idee mehr gibt, obwohl wir gebetet haben. Wir vielleicht wissen, was Gott nicht will, aber wir keine klare Richtung haben. Gott führt uns manchmal dahin, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen kann. Ja, so sehr ist Jesus wirklich Herr, dass er abwarten kann. So kann er uns warten lassen, auch da, wo wir meinen, wir müssen dringend wissen, was nun geschehen soll. Aber Jesus ist Herr. Und er macht die Türen alle zu. Er macht die Türen alle zu und irgendwie sagt man immer, geht eine Tür zu, geht eine andere auf, aber wir sehen sie manchmal nicht. Wir sind manchmal so unterwegs, dass wir nur sehen, da geht's zu, da geht's zu, da geht's zu. Und das ist Teil der Führung Gottes, dass er uns manchmal führt und wir merken, da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Ohne, dass wir merken, wo die Tür wirklich aufgeht. Und all das führt uns in eine tiefere Abhängigkeit von Gott. Dass wir wissen, wir brauchen sein Reden. Als Paulus in Troas steht, weiß er, es gibt keine Möglichkeit mehr, was er jetzt tun kann. Und es braucht ein klares Reden Gottes. Alle Ideen hat er fallen gelassen, alle Pläne, Strategien sind dahin. Er weiß, es braucht jetzt ein Reden Gottes. Und letztendlich brauchen wir das als Gemeinde auch. Oder jeder für uns persönlich selbst. Denn sonst würden wir nur das tun, was wir immer nur tun würden. Und das wäre irgendwann dann nicht mehr gut, sondern irgendwann auch nur noch Standard. Und deswegen brauchen wir immer wieder neu das Reden Gottes. Und Gott lässt sich manchmal Zeit damit, damit uns klar ist, dass wirklich alle Türen zu sind. Und da, wo nachher eine Tür aufgehen wird, wir ganz gewiss sind, es ist Gott, der selbst redet. Und so passiert es auch. Gott redet selbst, damit Paulus weiß, das, was jetzt passieren wird, das ist etwas, worauf ich mich verlassen kann, dass das von Gott kommt. Und später, wenn ich angefochten werde, weiß ich, die Richtung hat Gott selbst bestimmt. Und er sieht einen Mann, der ruft und sagt, hilf uns. Woher auch immer Paulus wusste, dass es ein Mazedonier war. Und woher auch immer wusste, dass das klar heißt, verkündigt das Evangelium Mazedonien. Es hätte ja auch sein können, dass das ein Mann war irgendwo aus Russland, der gesagt hat, helft mir beim Hausbau. Aber Paulus wusste, nein, es war ein Mazedonier, der sagt, der damit meint, verkündigt das Evangelium. Wenn Gott in Träumen und Erscheinungen spricht, wissen wir manchmal nicht ganz genau, was das zu bedeuten hat. Aber wir wissen, obwohl wir vielleicht nicht den einleuchtenden Grund benennen können, was Gott damit vorhat. Wir sind gewiss darüber, was passiert. Der unerwartete Ruf Gottes passiert und Paulus bekommt Gewissheit. Gott spricht über diese Vision und Paulus bekommt eine Gewissheit und das hindernde Nein erscheint nun einmal verständlich. Und um des viel größeren Willen hat Gott das Kleinere und das Naheliegende versagt. Gott wirft seine Boten kühn nach Europa hinüber und lässt Asien für sich sein, was logisch gewesen wäre. Ephesus, Kolosse, Laodicea, alles große Städte in Asien, die werden noch ihre Stunde bekommen. Da werden später noch Gemeinden entstehen. Aber nun sieht Gott die einmalige Chance, den Zeitpunkt gekommen, nach Europa zu gehen. Und Paulus beruft nicht erst ein Gremium ein von Europa-Experten. Er ruft nicht bei dem Sozialwissenschaftlichen Institut der EKM an, also der Evangelischen Kirche von Mazedonien. Nein, er macht nicht irgendwelche Sozialstudien, holt sich nicht Rat, wie man jetzt den Mazedoniern das Evangelium bringen müsste. Nein, er macht sich auf. Denn wenn Gott spricht, dann tu es. Das war seine Devise. Wenn Gott spricht, tu es. Dem Evangelium eine Tür aufzutun, das ist Gottes Sache. Und das hatte Gott getan. Aber unveränderlich das Wort Gottes zu bezeugen, es nicht dem Zeitgeist preiszugeben, Klammer auf, das Evangelium war nämlich noch nie zeitgemäß, Klammer zu, ist Sache der Boten. Und das macht Paulus hier. Mutig und kühn tut er das. Und in diesem Wendepunkt kommt das erste Mal Lukas selber auf den Plan in der Apostelgeschichte, indem er von wir spricht. Wir. Wir werden mit hineingenommen in dieses Geschehen. Lukas selbst kommt hinzu und steigt ein bisschen später auch wieder für kurze Zeit aus. Aber er sagt das wir, weil er sagt, in diesem entscheidenden Wendepunkt stehen wir selber mitten dem Geschehen. Wenn Gott uns ruft, müssen wir selbst entscheiden. Folgen wir diesem Ruf? Setzen wir alles auf eine Karte? Lassen wir uns kühn in neue Gegenden werfen, aufs weite Meer von Gott tragen? Ich fasse zusammen. Die ultimative Voraussetzung für die Führung Gottes ist das Gebet. Wenn Gott nicht konkret spricht, machen wir das, was Gott uns anvertraut hat. Und da liegt Segen drauf. Wenn wir uns von Gott führen lassen, ist es völlig normal, dass es Hindernisse gibt. Und wenn Gott spricht, dann tue es und mach es. Amen.
Thank you.
möchte Sie gerne noch einladen, und zwar nächsten Sonntag zum Gottesdienst, hier wieder um 10.30 Uhr. Predigen wird Pfarrer Schuppetter. In der kommenden Woche findet wieder die diesjährige Betelsammlung statt. Die Abgabestelle ist hier unten, die rechte Garage am Paul-Gerhardt-Haus, genau Eingang Heckinghauser Straße 206, direkt neben dem Café Johannes. Genau zwischen 9 und 19 Uhr und samstags nur bis 12 Uhr. Dann möchte ich noch zum Hirsch am kommenden Samstag, den 29. April, einladen. Ein Angebot für junge Erwachsene und Mitarbeitende zum geistlichen Auftanken und Gemeinschaft miteinander zu haben. Es beginnt um 15 Uhr im Café Johannes. Genau, und das Programm startet dann um 16 Uhr im CVM-Haus. Dann möchte ich Sie noch ganz herzlich am Sonntag, den 30. April, um 18 Uhr einladen. Da ist das Gospelkonzert vom Solinger Gospelchor Get Together unter der Leitung von Stefanie Schlüter. Genau, der Eintritt ist frei, aber es wird um Spenden gebeten am Ausgang. Genau, und der Erlös kommt der Arbeit der jungen Erwachsenen zugute. Dann möchte ich noch alle Musiker in der Gemeinde einladen. Am 7.5. findet nach dem Gottesdienst ein Musikertreffen statt. Genau, und dann möchte ich noch zur Mahn- und Gedenkveranstaltung am 8.5. um 17 Uhr auf den Friedhof Norrenberg einladen. Da liegen auch draußen die Aufrufe. Nun bitte ich Sie, zur Fürbitte aufzustehen. Getauft wurden Mariam und Samam, gestorben und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Erna Gretschmann auf der Bleiche 47 im Alter von 88 Jahren.
Allmächtiger Vater, du schenkst uns deinen einzigsten Sohn, der all unsere Sünden auf sich nimmt, weil du uns so unendlich liebst. Wir bitten dich, dass wir immer wieder neu begreifen, wie sehr du uns liebst. Allmächtiger Vater, wir sind mit unseren guten Gedanken bei den Menschen, die Opfer von Gewalt, Katastrophen, Hass und Terror geworden sind. Nicht überall auf dieser Welt herrscht Frieden. Da ist so viel Schmerz und Ungerechtigkeit in unserer Welt. Wir fragen oft nach dem Warum. Warum müssen Menschen Dinge tun, die keiner versteht? Und warum nehmen sie Menschen, die wir lieben? Dabei denken wir auch an das Ehepaar aus Pakistan. Danke, dass sie so beschützt wurden. Schenk ihnen Stärke und hilf uns, dass wir uns für die verfolgten Christen einsetzen. Allmächtiger Vater, wir bitten dich für die Angehörigen, die um Erna Kretschmann trauern. Tröste sie und schenke ihnen Menschen, die für sie da sind. Allmächtiger Vater, wir danken dir für die Taufe am vergangenen Sonntag von Saman und Mariam. Behalte du sie im Blick. Dich bitten wir ebenso für Jonas, der heute getauft wurde. Dass er deinen Segen spürt und selbst ein Segen für andere wird. Wir bitten dich für die Eltern und Paten, dass sie immer wieder Kraft finden, Jonas auf seinen Wegen zu begleiten. Allmächtiger Vater, lass uns die Worte aus der Predigt im Herzen behalten und in der kommenden Woche daran denken. Da ist noch so viel, was wir dir sagen möchten. Dank, Bitten und Fragen. All das können wir niederlegen mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Und so gehen wir auseinander unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen und singen gemeinsam die erste Strophe, Bewahre uns Gott. Unter das Lied unter der Nummer 171 im Gesangbuch.
Meine mal wegschmeißen. Das ist ja von Simon, die Sachen, die liegen hier.